ARD.
Preisschock an der Tanke, wieso der Iran-Krieg den Sprit teurer macht.
Influencer in Dubai, das Image der Luxusmetropole bröckelt.
Und Aufschlag auf To-Go-Becher, wie eine Verpackungssteuer Müll reduzieren soll.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen.
Guten Morgen. Uli Spinnerath und Magdalena Bienert sind ab jetzt bis zum Rest der Woche hier für euch am Start. Schön, dass ihr auch dabei seid.
Guten Morgen auch von mir.
Und wir müssen direkt wieder in den Nahen Osten gucken. Die Bundesregierung will nämlich heute damit beginnen, deutsche Staatsbürger zurückzuholen, die da in der Region gestrandet sind. Der erste Flieger geht heute Abend von Maskat, der Hauptstadt des Oman, direkt nach Frankfurt. Insgesamt sitzen gerade ungefähr 30.000 Deutsche im Nahen Osten fest. Und ja, kommen nicht weg, weil eben viele Fluglinien ihre Flüge aus Sicherheitsgründen gestrichen haben und mehrere Länder auch ihre Lufträume gesperrt haben. Und wir wollen jetzt mal gucken, was diese Auswirkungen für uns eigentlich hier zu Hause bedeuten.
Genau, wenn ihr die letzten Tage an der Tankstelle vorbeigefahren seid oder vielleicht auch schon selber tanken musstet, weil der Tank leer war im Auto, würde es euch wahrscheinlich aufgefallen sein, so wie diesen Autofahrerinnen aus Sachsen und dem Rheinland.
Wenn man arbeiten muss, ist es scheiße. Es ist so. Also ich habe jetzt gerade einen Schreck gekriegt, wenn ich ehrlich bin. Das ist nicht schön.
Und jetzt gucke ich gerade 1,79. Es geht an unser Portemonnaie.
Ab 1,85, nee, da mach ich nicht voll.
Die Spritpreise, die gehen gerade ziemlich durch die Decke. Das hat wenig überraschend mit der Situation im Nahen Osten zu tun. Aber was genau da eigentlich wie zusammenhängt, das gucken wir uns jetzt mal an.
Genau. Ich kann kurz auch aus meiner kleinen Berlin-Bubble berichten. Ich habe gestern noch super E05 für 1,86 getankt. Und heute Nacht, da fahre ich immer an der großen blauen Tankstelle vorbei und da waren es 2,01 €. Und Diesel liegt im Schnitt bei fast 1,94. Also, dass der Dieselpreis in Krisenzeiten noch mal stärker nach oben geht, das ist kein Zufall, weil er ist eben der Treibstoff der Wirtschaft, ne? Der Lkw und der Schiffe. Und wenn die Angst vor Knappheit umgeht, dann sichern sich Firmen zuerst Dieselvorräte, was den Preis massiv treibt.
So, und der Hauptgrund für den Anstieg der Spritpreise ist ein Schiffsstau in der Straße von Hormuz. Der Iran kontrolliert diesen Flaschenhals auf dem Meer, durch den normalerweise ein Fünftel des weltweit verbrauchten Öls gehen, auf großen Tankschiffen. Und da kann man sich aber natürlich jetzt die Frage stellen, der Sprit, den wir heute tanken, der ist ja schon vor Wochen aus dem Öl produziert worden, als die Straße von Hormuz noch frei war. Also wieso steigt der Preis trotzdem so an?
Das liegt daran, dass die Mineralölkonzerne nicht nach dem Einkaufspreis ihre aktuellen Vorräte einkaufen, sondern nach den deutlich höheren Wiederbeschaffungskosten für die nächste Lieferung. Das heißt, weil da jetzt gerade ein Engpass im Meer ist, ist auch jetzt schon klar, die nächsten Lieferungen, die werden deutlich teurer, obwohl jetzt gerade noch gar kein Tropfen Öl bei uns fehlt. Und Öl, das wird an Terminbörsen gehandelt und deshalb treiben diese Voraussagen die Preise eben direkt in die Höhe.
Ja, aber Verbraucherschützer und das Bundeskartellamt sind sich da nicht ganz so sicher, dass die Tankstellen diese Preise wirklich sofort an uns weitergeben müssen. Zumal auch immer wieder ein Effekt beobachtet wird, nämlich bei Krisennachrichten gehen die Preise sofort hoch, also wirklich sofort. Aber bei einer Entspannung der Lage gehen die Preise dann nur sehr viel langsamer wieder nach unten.
Der Wirtschaftsverband Fuels und Energie, der wehrt sich gegen solche Vorwürfe. Weder die Tankstellengesellschaften noch die Betreiber seien für den Nahostkonflikt verantwortlich, der die globalen Ölpreise und die europäischen Produktpreise für Benzin und Diesel steigen lässt, sagen die.
Das ganze Thema ist übrigens nicht nur an den Tankstellen relevant. Viele Leute machen ja jetzt am Ende des Winters auch nochmal ihre Öltanks im Keller voll für die Heizung. Und da sind die Preise über 20% gestiegen, nur innerhalb des letzten Wochenendes. Susanna Mehnert handelt in Freital bei Dresden mit Brennstoffen und sie merkt auch da so eine gewisse Panik.
Die Leute haben auch Bedenken, dass es nichts mehr gibt. Deswegen ist der Preis ist jetzt ein bisschen zweitrangig, der ist nach hinten gerückt. Aber die haben Angst und sagen, ich nehme lieber mal, machen auch nicht voll. Also wer jetzt, sag ich mal, 4.000 Liter reingeht, nimmt nur die Hälfte. Ist eine Preisfrage, muss man ja auch sagen. Aber die sagen sich, ich habe was und damit komme ich erstmal bis über den Winter, bis ich das Fleisch beruhigt.
Wir können euch zumindest in der Hinsicht beruhigen, dass kein wirklicher Ölengpass bei uns droht. Deutschland bezieht sein Öl nämlich aus etwa 30 Ländern, nicht nur aus denen im Nahen Osten. Hauptlieferanten sind auch Norwegen, die USA, Kasachstan, Libyen und Großbritannien.
Die Europäische Union, die hat trotzdem schon mal einen Energiekrisenstab einberufen. Und die Länder, die Öl produzieren, die wollen auch ihre Produktion hochfahren. Das wird jetzt alles nicht morgen schon die Preise an den Tankstellen senken, aber zumindest mittelfristig dafür sorgen, dass sie nicht immer und immer und immer weiter steigen. Ja, und solange gilt der alte Tipp, den ihr wahrscheinlich alle kennt, am besten abends zur Tankstelle. Da ist es meistens günstiger als morgens und im Moment macht das dann halt eben einen noch größeren Unterschied als sonst.
Oder diese Apps benutzen, ne, die die Preise vergleichen in den Tankstellen der Umgebung. Da kann man dann wirklich ein bisschen was sparen.
So, und vom Iran ist es gar nicht mal so weit in die Vereinigten Arabischen Emirate. Was ist denn eigentlich gerade in Dubai los?
Es ist nichts passiert, alles ist ruhig hier.
Die Arbeit geht weiter, der Alltag geht weiter, wir haben wunderbares Wetter, ich werde in meinen Pool gehen.
Ich vertraue dem Land hier zu 100%.
Da haben wir die Influencerin Kim Gloss, Ina Ogo und Fiona Erdmann gehört. Und das klingt ja erstmal wunderschön, was uns diese deutschen Influencerinnen da erzählen, die in Dubai leben. Die Vereinigten Arabischen Emirate, zu denen Dubai gehört, die sind ein enger Verbündeter der USA. Und sie liegen direkt an der Straße von Hormus und gegenüber vom Iran. Und in den vergangenen Tagen sind auch auf die Emirate hunderte von Raketen und Drohnen geschossen worden.
Der Großteil davon ist zwar abgefangen worden, aber das Verteidigungsministerium sagt auch, dass in den Emiraten 3 Menschen getötet und Dutzende verletzt worden sind. Man sieht im Internet auch Bilder von Rauch am berühmten Luxushotel Burj Al Arab. Das hat viele aufgeschreckt, aber trotzdem, das Business der Influencerinnen muss vor allem weitergehen.
Und da lässt sich gerade eine interessante Feststellung machen. In den letzten Tagen hat man auf Social Media eben viele Posts und Videos gesehen, in denen sie die Situation vor Ort durchaus auch als beunruhigend oder beängstigend beschreiben. Zum Beispiel, weil vor ihrem Fenster aus Rauchwolken zu sehen waren oder einmal hat es auch richtig gescheppert, Zitat.
Ja, so kann man das auch ausdrücken. Manche verlassen deshalb auch schon Dubai oder haben zumindest ihren Aufenthaltsort gewechselt. Und einige dieser Posts sind auch wieder gelöscht worden. Und jetzt sagen ziemlich viele, ziemlich einheitlich, alles gut, wir vertrauen in das System.
Also damit meinen sie das Raketenabwehrsystem. Und jetzt wird darüber diskutiert, ob diese Influencer von den Emiraten vielleicht dazu gedrängt werden, sowas zu posten. Man muss nämlich wissen, Influencer in Dubai, die müssen eine staatliche Lizenz beantragen. Und mit der verpflichten sie sich auch zum Beispiel nicht schlecht über das Königshaus oder den sozialen Zusammenhalt zu sprechen.
Genau, und nach den Luftangriffen gibt es jetzt nochmal extra Anweisungen von der Regierung. Keine Informationen teilen, die nicht aus staatlichen Quellen kommen oder dem öffentlichen Interesse schaden. Die Finanzinfluencerin Maria Bratucha ist vor 2 Jahren ausgewandert und sie findet das absolut richtig so.
Wer hier Panik macht und Quatsch erzählt, kriegt eine Strafe von, das sind glaube ich 200.000 Dirham, also knapp 50.000 Euro und sogar 1 Jahr Freiheitsstrafe, damit das einfach endlich mal eingedämmt wird, weil es hier keine Paniksituation gibt.
Also Strafen oder der Entzug der Lizenz, wenn man was vermeintlich Falsches sagt, da steht ja vielleicht auch schnell die Existenz von manchen Influencern auf dem Spiel. Deshalb passen sie sich lieber an oder vermeiden Kritik. Aber ich muss sagen, die Bilder aus den sozialen Netzwerken sind da wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Maria sitzt im Café mit Freunden und Fiona Erdmann zum Beispiel, die hat mit ihren Kindern jetzt doch noch vorsorglich Dubai verlassen und ist in den Oman gefahren.
Ja, das klang eben in dem O-Ton, den wir von ihr gehört haben, noch anders. Da hat sie noch gesagt, sie vertraut da dem Land. Man darf aber nicht vergessen, in Dubai ist man sehr darauf bedacht, dass das Image des Steuerparadieses als ja so ein glitzerndes Zentrum der Schönen und Reichen auch ganz genau so erhalten bleibt. Und die Influencer sind dabei eben ein richtig wichtiger Multiplikator. Das kritisiert die Politikwissenschaftlerin Nina Poppel.
Dieses ganze Bild, das seit Jahren von Dubai suggeriert wird, ist ja, hey, hier ist alles super, es ist so sicher, warum ist es überhaupt so sicher? Naja, weil es krass überwacht wird, weil es kein freies Land ist, aber alle denken so, das ist der große Traum oder so wird es eben propagiert. Es gibt keine Meinungsfreiheit, Menschenrechte werden eingeschränkt, es gibt keine Versammlungsfreiheit. Also es wird einfach ein Bild von Dubai gezeichnet, das einfach nicht der Realität entspricht.
Unsere Kurznachrichten.
Um den Iran ging es gestern auch beim Treffen von Bundeskanzler Merz und US-Präsident Trump in Washington. Die beiden waren sich einig, dass das islamische Regime im Iran gestürzt werden müsse. Merz meinte aber, dass den USA eine Strategie für die Zukunft des Landes fehle. Außerdem hat er Trump gebeten, die Ukraine trotz der aktuellen Lage im Iran nicht zu vergessen.
Die AfD hat den Bundestagsabgeordneten Jan-Wenzel Schmidt aus ihrer Fraktion ausgeschlossen. Er hatte eine Diskussion um Vetternwirtschaft in der eigenen Partei ins Rollen gebracht, über die wir ja auch schon im Podcast berichtet haben. Die AfD wirft ihm fraktionsschädigendes Verhalten vor. Gegen ihn läuft jetzt auch noch ein Parteiausschlussverfahren.
Am Freitag starten die Paralympischen Winterspiele in Norditalien. Das Team der deutschen Athleten wird aber nicht bei der Eröffnungsfeier dabei sein. Der Verband protestiert damit gegen die Teilnahme russischer und belarussischer Athleten unter ihrer eigenen Flagge. Auch weitere Länder boykottieren die Eröffnungsfeier, darunter die Ukraine, Estland und Tschechien. Und wir gucken jetzt mal drauf, was heute in Potsdam passiert. Hier wird heute nämlich abgestimmt, und zwar über eine Verpackungssteuer für Einwegprodukte. Also der Coffee-to-go-Becher, die Pommesschale oder die Asia-Box mit Einmalstäbchen, die könnten in Brandenburgs Hauptstadt bald extra kosten.
Für den Becher sind 50 Cent Aufschlag geplant, genauso wie für Teller oder Schalen. Und für Besteck 20 Cent. Der Aufschlag wird erstmal für die Verkäufer fällig, aber die könnten das dann natürlich über den Preis an uns Kunden weitergeben. Mhm. Und gelten soll die Steuer ab Juli, wenn denn heute die Stadtverordneten dafür sind. In der Potsdamer Innenstadt war man gestern noch skeptisch.
Eine nette Idee für einen kleinen Nebenverdienst für die Stadt als Einnahmequelle. Ob es jetzt prinzipiell am großen Ganzen was ändert, wage ich ein Stück weit zu bezweifeln.
Es ist mittlerweile alles Papier, das ist schon mal ganz gut, aber es ist trotzdem immer noch zu viel Müll.
Ich kenne auch immer noch Styroporboxen für Pommes tatsächlich auch. Und es ist einfach wirklich zu viel Müll. Das heißt in Zahlen nämlich ausgedrückt, über 36 Milliarden Einwegartikel schmeißen wir pro Jahr in die Tonne. Und jeder einzelne pro Jahr alleine fast 100 To-Go-Becher. Ja, und dieser Flut an Müll, die ja auch auf Gehwegen landet und in Straßen, haben einige Städte schon was entgegengesetzt. Und da gucken wir gleich mal drauf. Aber Potsdam will jetzt eben auch.
Genau, durch diese Steuer verspricht sich die Stadt zusätzliche Einnahmen, so hat der Mann das ja eben auch angedeutet, etwa 1,2 Millionen Euro pro Jahr, wobei es natürlich auch zusätzliche Kosten gibt bei der Verwaltung, weil die müssen irgendwie diese Steuer ja auch abwickeln.
Ja, und es hat irgendwie bei mir geklingelt, da war doch eigentlich schon was. Ja, es gibt in Deutschland eigentlich schon seit mehr als 3 Jahren die Mehrwegangebotspflicht. Das heißt, wir als Verbraucherinnen, Verbraucher müssen in einem Laden das Essen oder Getränke auch in Mehrwegbechern mitnehmen können oder Mehrwegbehältern. Die Betonung liegt auf können. Also die Läden müssen diese Mehrwegbecher, Mehrweggeschirr eigentlich im Angebot haben. Aber die wenigsten Kunden fragen wohl tatsächlich aktiv danach. Die Erfahrung hat zum Beispiel auch Matthias Seliger von der Losteria, einer Pizzakette im bayerischen Amberg, gemacht.
Die Sachen stehen hier, ja, jederzeit einsetzbar, aber stauben halt mehr ein. Wir tun es zweimal in der Woche durch die Spülmaschine durchlassen, dass wenn es dann mal kommt, dass es dann sauber ist.
In 2,5 Jahren hat der Gastronom die Schalen erst 70 Mal ausgegeben. Die Kollegen vom ARD Wirtschaftsmagazin Plus Minus, die haben genauer dazu recherchiert, warum die Mehrwegpflicht nicht so richtig zieht. Den Link zum Beitrag, den packen wir euch mal in die Folgenbeschreibung.
Die Gastrounternehmen in Potsdam sehen diese Pläne aber kritisch. Sie sorgen sich, dass diese Verpackungssteuer erstmal sehr viel bürokratischen Aufwand bringt und das ist gerade für kleine Betriebe dann wirklich ein Problem.
Und ein Sprecher der DEHOGA Brandenburg, also des Hotel- und Gaststättenverbandes, der meint, dass die Gastro eh schon große Verluste hat, haben wir hier im Podcast auch häufiger schon darüber berichtet. Mhm. Und dass in Brandenburg sowieso schon auch eine sehr hohe Gewerbesteuer fällig sei. Und dass es deshalb eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass die Stadt die Umgebung sauber hält auf ihre Kosten.
In anderen Städten gibt es die Verpackungssteuer auf Einweg schon. Den Anfang hat vor gut 4 Jahren Tübingen gemacht. Und die Stadt hat nach 3 Jahren eine positive Bilanz gezogen. Also die Zahl der Gastronomen, die Mehrweg anbieten, die habe sich vervierfacht. Und außerdem seien deutlich weniger Einwegverpackungen im Müll zu finden, sagt die Stadt.
Genau, das sagt die Stadt. Das ist das Entscheidende, weil die Uni Tübingen hat eine Studie dazu durchgeführt und die kommt zum Schluss, dass sich die Müllmenge nicht messbar reduziert hat, dass aber Mehrwegangebote trotzdem verbreiteter sind. Also ob es was gebracht hat, ist dann ein bisschen Ansichtssache.
Experten sagen, eine Verpackungssteuer auf Einweg alleine, die bringt wirklich nicht unbedingt was. Also es muss ein einfaches Mehrwegsystem geben. Freiburg ist da ein gutes Beispiel. Da gibt es seit kurzem auch so eine Verpackungssteuer auf Einweg, aber zusätzlich auch ein städtisch koordiniertes Pfandsystem.
Also mehrgleisig fahren. Das zeigt auch der Blick ins Ausland, dass das funktionieren kann. In Lissabon, in Portugal und Aarhus in Dänemark ist Mehrweg sehr erfolgreich und eben auch einfach umzusetzen. Da gibt es dann Pfandautomaten in der Stadt verteilt, wo man die einheitlichen Becher ganz unkompliziert zurückgeben kann und nicht in das entsprechende Restaurant zurücklaufen muss.
Genau, weil das denke ich dann auch mal mit dieser riesen, was sind das, Rebowls nennt sich das, gibt es in Berlin öfter, aber die hast du dann erstmal an der Backe. Also wir halten fest, wenn das Mehrwegsystem einfach zu nutzen ist, dann kann das in Kombi mit der Verpackungssteuer für Einweg absolut sinnvoll sein, um Müll zu reduzieren. Ich bin wirklich gespannt, wie sich Potsdam heute entscheidet.
Kannst du morgen erzählen? Wenn es raus ist, dann sind wir beide wieder für euch da. Und bis dahin sagen wir, genießt die Sonne, wenn ihr denn könnt.
Mach ich, bis denne.
15 Minuten. Der Tagesschau-Podcast am Morgen kommt vom Westdeutschen Rundfunk.